Abschnitte vor uns und ich denke, wir wollen schauen, dass wir dann bis zur Mittagspause, bis um 12 Uhr, doch noch einige Meter schaffen. Ja, wir haben aufgehört bei dieser Reaktion, bei dieser Antwort des Davids auf Gottes Nein, was den Tempelbau betrifft. Und wir haben ja dieses wunderbare Gebet hier des Davids, wie er dann zum Schluss ausbricht in diesen Lobpreis. Darum bist du groß, Herr, denn es ist keiner wie du und ist kein Gott außer dir nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. Wir spüren nichts von irgendeiner Resignation hier, auch nicht von einer Verbitterung oder Enttäuschung. Und Gott, und das ist das Schöne, Gott tröstet den Abraham auch auf eine ganz wunderbare Art und Weise. Er erlaubt ihm nämlich, den Platz zu finden, den er für den Tempel auserwählt hat. Erinnern wir uns zurück, dass in den Abschiedsreden des Mose Gott zu ihnen sagt, der Platz, den ich euch einmal zeigen werde, dort wird dann meine Gegenwart sein. Und David hat dieses Vorrecht, diesen Platz zu finden. Und damit wollen wir uns jetzt beschäftigen, wie er diesen Platz findet. Der Zusammenhang ist jetzt, müsstet ihr nachlesen, das würde zu weit führen, in 2. Samuel 24. Jedenfalls, es ist dort, dass David ein Opfer darbringen möchte. Er hat nämlich etwas getan, was in Gottes Augen nicht richtig war. Er ließ nämlich das Volk zählen und Gott hat gesagt, das soll er nicht. Und dann bestraft Gott das Volk und ihn auch und dann bringt er ein Opfer und sagt, Herr, vergib mir, es ist eigentlich meine Schuld. Und da heißt es jetzt in 2. Samuel 24, 18, dass der Prophet Gad, das ist der Nachfolger von Nathanael, zu David sagt, geh hinauf und errichte dem Herrn einen Altar auf der Tenne Arawavnas des Jebusiters. Ja, ich wurde in der Pause gefragt, was war denn mit Jerusalem, bevor David diese Stadt erobert hat? Hat es Jerusalem vorher nicht gegeben? Natürlich hat es Jerusalem gegeben. Jerusalem war eine Stadt, die noch in der Hand der sogenannten Jebusiter war. Die Jebusiter waren ein Volk, das in dem Land gewohnt haben, zur Zeit, als die Israeliten das Land eingenommen haben. Und sie haben auf eine eine sehr schlaue Art und Weise sich das Wohlwollen der Israeliten erkauft. Das müsstet ihr nachlesen. Jedenfalls waren sie das einzige Volk, der einzige Stamm, der nicht vertrieben wurde. Die Israeliten haben mit ihnen eine Art Abkommen geschlossen. Ihr dürft weiterhin in unserem Land bleiben. Das waren die Jebusiter und sie haben Jerusalem gehabt. Erst David hat dann diese Stadt also übernommen. Die Stadt hat es immer schon gegeben. Also wahrscheinlich Salem vom Melchisedek her hat es immer dort eine Ortschaft gegeben. Wie groß, weiß ich nicht. Die war nicht sehr bedeutend. Erst David hat sie dann zu einer bedeutenden Stadt gemacht. Zweite Frage ist auch noch gekommen. 4000 Jahre. Warum mit Abraham, das waren erst 2000 Jahre, wo sind die anderen 2000 Jahre? Das geht nicht zurück ins Alte Testament, 4000 Jahre, sondern beginnt mit Abraham. Also die Überschrift ist vielleicht ein bisschen irreführend, 4000 Jahre. Das bedeutet, Abraham ist der Beginn unserer Rechnung für unser Seminar. 2000 Jahre bis Christus, bis Jesus. Und Nachmittag werden wir uns dann beschäftigen, 2000 Jahre nach Christus. Was hat Jerusalem da noch für eine Bedeutung? Ja? Also das sind dann 2000 vor Christus, 2000 nach Christus, zusammen 4000 Jahre. So, das wollte ich nur noch erkennen. Gut. David bekommt den Auftrag, einen Altar zu bauen auf der Tenne Arawavnas des Jebusiters. Und er macht es auch. Er will dort einen Altar bauen, der Besitzer will ihm den Grund schenken und David sagt, nein, ich will ihn nicht geschenkt haben, ich kaufe ihn dir ab. Und er kauft diesen Platz dort ab, diese Tenne. Und die Frage ist, wo ist diese Tenne gestanden? Wo stand diese Tenne Aravanas des Jebusiters? Und dazu müssen wir in 2. Chronik 3 schauen. Da sind wir jetzt einen Sprung schon weiter voraus. Da ist jetzt schon Salomo dran. Da heißt es nämlich, und Salomo fing an, das Haus des Herrn zu bauen in Jerusalem auf dem Berg Moria, wo der Herr seinem Vater David erschienen war, an der Stätte, die David auf der Tenne Ornans des Jebusiters zubereitet hatte. Das heißt also, diese Tenne, dieser Hof, was auch immer das war, stand auf dem Berg Moria. So, und jetzt sehen wir zurück. Moria, was war mit Moria bei Abraham? Ganz am Anfang. Ganz am Anfang hat Gott gesagt, als er den Isaak opfern sollte, geh in das Land Moria und opfer ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir zeigen werde. Da haben wir dieses Moria wieder. Und jetzt ist das der Ort, wo der Tempel steht. Vielleicht ein ganz kleiner Gedanke, wer ganz genau liest, und man muss die Bibel immer ganz genau lesen. Es steht hier nicht auf dem Berge Moria, also Gott sagt zu Abraham nicht auf dem Berge Moria, sondern auf einem Berge im Land Moria, den ich dir zeigen werde. Es gibt also dort mehrere Berge oder Hügel. Ja? Es ist nicht ganz sicher, war das jetzt wirklich dieser Hügel? Manche Ausleger sagen auch, dass eigentlich die Opferung nicht auf den Zionsberg, also nicht dort stattfand, sondern dass der Hügel, der auch in dem Gebiet liegt, eigentlich Golgatha war. Würde auch eine Logik ergeben, ne? Der Platz, wo Jesus dann gekreuzigt wurde. Oder war es wirklich dieser Platz hier, wo der Tempel steht? Beides ist möglich und ich lasse es offen. Wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall, der Ort ist der, den Gott sich ersehen hatte, wie Abraham richtig sagt. Auf dem Berge, da der Herr sieht. Und wir sehen hier diesen langen Bogen der Heilsgeschichte. Hier haben wir diesen Berg Moria, der Tempelberg, wie er heute aussieht. Dort, wo Abraham seinen Sohn opfern sollte, bis zu dem Hügel Golgatha, bis zu dem Ort, wo der Tempel dann gebaut werden sollte. Salomo, der Sohn, durfte dann diesen Tempel bauen. Hier haben wir noch einmal einen kurzen Überblick. Das habe ich schon einmal gezeigt. Die Monarchie von Saul und David und Salomon, je 40 Jahre. Und es war dann der Tempelbau und Salomo im Jahre 950 vor Christus. Da beginnen wir jetzt schon mit Jahreszahlen zu argumentieren, die ziemlich präzise sind. Bis daher ist das alles ein bisschen, schwimmt es noch. Da sind auch die einzelnen Historiker sich nicht ganz einig, aber ja. Aber hier jetzt beginnt es schon ziemlich klar zu werden. Dieser erste Tempel, den Salomon baut, ein gewaltiger Bau von überragender Schönheit. Ich denke, es war wohl das bedeutendste Bauwerk, das es damals gegeben hat, zwischen Nil und Euphrat. Von der Form her war es wie die Stiftshütte. Also der Plan, die Auslegung, der Grundriss war wie die Stiftshütte. Nur eben fest, in einer festen Form. Das Zentrum war wieder das Allerheiligste im Tempel selbst, das durch einen riesigen Vorhang abgetrennt war. Und dahinter befand sich also dann die Bundeslade. Da durfte nur der hohe Priester einmal im Jahr hinein. Diese berühmte Geschichte mit dem hohen Priester, der da hineingeht. Und das war lebensgefährlich. Der musste sich vorher reinigen. Der musste also wirklich einen Reinigungsprozess durchgehen, weil die Gefahr bestand, dass wenn er unheilig in dieses Allerheiligste kommt, er dort sterben wird. Und daher hat er einen einen Talar angehabt, an dem sich unten Glocken befunden haben. Kleine Glöckchen. Und an seinem Fuß, an seiner Ferse hat man ein Seil gebunden und das ist unter dem Vorhang hervorgegangen. Falls er nämlich dort hinter dem Vorhang stirbt und die Glöckchen aufhören, solange er sich bewegt hat, hat man die Glöckchen gehört. Und wenn die Glöckchen plötzlich still waren, wusste man, aha, er lebt nicht mehr. Dann hat man ihn am Seil wieder rausgezogen. Nein, das ist wird erzählt, aber ob es wirklich so war, ich weiß es nicht. Aber so ähnlich war es. In diesem Tempel standen also dann alle möglichen Geräte. Auch das wird uns genau berichtet. Wir wollen auf diese Einsätze nicht eingehen. Was uns interessiert ist, wie Salomon dann diesen Tempel eröffnet, beziehungsweise einweiht. Und er ein Gebet spricht dabei. So, sieht man das jetzt? Ja, okay, kann man lesen. Weil der Hintergrund ist bei mir so ein schönes Rot. Aber ihr habt überhaupt keine Farbe, glaube ich. Und Salomo trat vor dem Altar des Herrn angesichts der ganzen Gemeinde Israel und breitete seine Hände aus gen Himmel und sprach, Herr Gott Israels, es ist kein Gott, weder droben im Himmel noch unten auf der Erde, dir gleich, der du hältst den Bund und die Barmherzigkeit deinen Knechten, die vor dir wandeln von ganzem Herzen. Aufpassen, die Knechte, die vor dir wandeln von ganzem Herzen, der du gehalten hast deinem Knecht, meinem Vater David, was du ihm zugesagt hast, mit deinem Mund hast du geredet und mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es offenbar ist an diesem Tage. Nun, Herr Gott Israels, halt deinem Knecht, meinem Vater David, was du ihm zugesagt hast. Es soll dir nicht fehlen, ein Mann, der vor mir steht, der da sitzt auf dem Thron Israels, wenn nur deine Söhne auf ihren Weg acht haben, dass sie vor mir wandeln, wie du vor mir gewandelt bist. Aufpassen, wenn nur deine Söhne auf ihren Weg Acht haben, dass sie vor mir wandeln, wie du sprichst. Salomo spricht hier ein wahres Wort und gleichzeitig spricht er sich eigentlich selbst ein Gerichtswort. Denn was er hier mit Gott ausmacht, ist auch wieder eine Art Versprechen, eine Art Vertrag. Er vereinbart etwas mit Gott. So quasi, ich werde darauf achten, dass ich mein Leben so gestalte, dass ich vor dir wandle, wie du es von mir möchtest. Und du, Herr, segnest mich dafür. Und die Antwort Gottes kam postwendend. Gott sprach in 1. Könige 9, 4, wenn du vor mir wandelst, wie dein Vater David gewandelt ist, mit rechtschaffenem Herzen und aufrichtig, dass du alles tust, was ich dir geboten habe, und meine Knechte und meine Gebote und meine Rechte hältst, so will ich bestätigen den Thron deines Königstums über Israel ewiglich. Werdet ihr euch aber von mir abwenden, ihr und eure Kinder, und nicht halten meine Gebote und Rechte, die ich euch vorgelegt habe, und hingehen und anderen Göttern dienen und sie anbeten, so werde ich Israel ausrotten aus dem Lande, das ich ihnen gegeben habe. Und das Haus wird eingerissen werden, sodass alle, die vorübergehen, sich entsetzen und höhnen und sagen, warum hat der Herr diesem Land und diesem Hause das angetan? Dann wird man antworten, weil sie den Herrn, ihren Gott, verlassen haben, der ihre Väter aus Ägypten führte und anderen Göttern angenommen und sie angebetet und ihnen gedient haben. Darum hat der Herr all dies Unheil über sie gebracht. Und genau das traf ein. Denn Salomo hatte ein Frauenproblem, ein gewaltiges Frauenproblem. Er hatte einen riesigen Harem. Die Bibel berichtet uns davon, dass er 700 Hauptfrauen und 300 Nebenfrauen hatte. Der arme Mann, kann man nur sagen. So, mancher Mann sagt, bin ich froh, dass ich nur eine habe. Nein. Das Problem war, dass die meisten von diesen Frauen, oder fast alle dieser Frauen, heidnischen Ursprungs waren. Er heiratete Prinzessinnen von überall her, die holte er sich in seinen Harem, und sie alle brachten ihre eigenen Götzen mit in diese Ehe, wenn man das überhaupt so Ehe nennen kann. Und er als wahrscheinlich liebender Gatte hat allen diesen auch erlaubt, dass sie ihre eigenen Tempel gehabt haben. Nicht nur das, sondern es heißt von ihm, dass er sogar mit ihnen in den Tempel ging und dort auch anbetete. Nicht nur die Götzen, sondern auch in seinem Tempel, im Tempel Gottes. Er war also geistlich, würde ich sagen, schizophren. Auf der einen Seite ist er aus Liebe mit seinen Frauen in den Tempel gegangen, in ihren Tempel gegangen. Und dann, wir könnten heute sagen, so Sonntag gehe ich in den Gottesdienst bin da und unter der Woche diene ich einem anderen Götzen. Meinem Job, dem Götzen Mammon oder dem Götzen Hobby oder was weiß ich was. Ja? Das war ungefähr die Situation. Und die Antwort Gottes kam sehr rasch. In Jeremia. Ah, Moment. Na, da sind wir zu weit. Die Antwort des 1. Könige 11, 9 bis 13. Diesen Text habe ich hier nicht. Schreibt euch das, oder steht auf der Liste. 1. Könige 11, 9 bis 13. Der Herr wurde zornig über Salomo, dass er sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte. Und Gott hat ihm auch verkündet, was jetzt passieren würde, nämlich dass sein Reich geteilt werden würde. Nicht zu seiner Zeit, sondern in der Zeit danach. Und das passierte auch. Sein Sohn, der Rehabeam, der wurde zum König gesalbt, aber der war ein sehr, sehr unweiser König, der das Volk unterdrückte. Und es kam ein zweiter Mann, der sich zum König erhob, ein Revoluzer, würden wir heute sagen, der Jerobeam, der war nicht von irgendeiner adeligen Abstammung, sondern er war ein ganz normaler Mann und der erhob sich zum König und es teilte sich das Reich, das ganze Reich Israel in zwei Teile, in das sogenannte Nordreich und das Südreich. Das Nordreich nannte sich weiterhin Israel, oder nannte sich Israel, und das Südreich war das Land Juda. Wenn ihr eine Landkarte anschaut, in der Bibel habt ihr diese Landkarten, dann werdet ihr sehen, dass manchmal, dass diese Unterteilung da ist. Israel und Juda. 10 Stämme von den 12 Stämmen zogen mit dem Jerobeam in den Nordteil hinauf, also nach Israel, und gründeten dort einen Staat, bauten dort auch ihren eigenen Tempel auf oder ihre eigene Stätte in Dan. Das war das Zentrum, wo sie es machten. Und im Süden blieben nur 2 Stämme. Nur 2 Stämme gingen mit dem eigentlichen Sohn von Salomo mit. Das waren nur die Stämme Juda und Benjamin. Und man spricht ja heute noch von den sogenannten verlorenen Stämmen. Vielleicht habt ihr den Ausdruck schon mal gehört. Denn 722 vor Christus sind die Assyrer gekommen und haben das Nordreich praktisch ausradiert. Und haben die alle verschleppt. Das war die erste Deportation. Israel wurde 722, also der Nordstaat, wurde 722 praktisch ausradiert und kam nie wieder zur Existenz. Juda, das südliche Land, das kleiner war, mit der Hauptstadt Jerusalem, blieb noch länger bestehen. Das Nordreich hörte auf, das Südreich war eigentlich auch nicht besser dran. Es hatte 20 Könige noch in der Folge, aber zum Unterschied vom Nordreich gab es dort, ja, warum? Weil das Nordreich die Könige auch immer wieder eben ihre eigenen Götzen hatten. Wenn man das nachliest, das könnt ihr nachlesen, da steht fast immer der König so und so. Und er tat, was Gott missfiel. Und das geht wie in einem durch. Die ganzen Könige des Nordreiches waren immer Gott ungehorsam, übertraten Gottes Gebote. Das Südreich war etwas besser. Es gab auch viele Könige, von denen es heißt, sie taten Dinge, die Gott nicht gefielen. Aber es waren auch einige, die immer wieder Reformen brachten. Einer von ihnen war zum Beispiel Josaphat. Und der Josaphat wurde übrigens das 5. Buch Mose gefunden. Er hat den Tempel wieder neu renovieren lassen und hat auch den Tempeldienst wieder ganz neu renoviert, wie es Mose eigentlich wollte. Also Jerusalem war weiterhin diese Stadt. Hiskia ist auch einer der Könige, die recht gut, sagen wir so, in der Beschreibung gut wegkommen. Ja. Gott war mit ihm halbwegs zufrieden. Hiskia, dieser Mann, der schwer krank war, und dann betete er dafür, beziehungsweise ließ er beten für sich, und Gott gab ihm dann noch weitere 10 Jahre, glaube ich, dass er noch leben durfte. Bitte? Oder 15 Jahre, ja, darf er leben können. Ja. Aber habe ich gesagt, Josaphat? Nein, Josaphat war es nicht, das war Josua, Josia, der König Josia. Unter ihm wurde das 5. Buch Mose gefunden. Aber das ist nicht so wichtig. Der letzte König war Zedekia. Er regierte 11 Jahre und tat, was dem Herrn missfiel, und demütigte sich nicht vor dem Propheten Jeremia, der da redete, wie der Herr zu ihm gesprochen hatte. Und Gott sagte jetzt, und jetzt ist Schluss. Er ließ jetzt prophezeien, dass ein Herrscher kommen wird und dass auch das Südreich Juda praktisch nicht mehr existieren wird. Jeremia 25, darum spricht der Herr Zebaoth, weil ihr denn meine Worte nicht hören wollt, siehe, so will ich ausschicken und kommen lassen alle Völker des Nordens, spricht der Herr, auch meinen Knecht Nebukadnezar, den König von Babel. Hier tritt zum ersten Mal dieser Name Nebukadnezar auf. Wir werden von ihm noch gleich mehr hören. Nebukadnezar, mein Knecht, Gott nennt ihn seinen Knecht, obwohl er kein gottgläubiger Mann war. Gott verwendet auch ungläubige Herrscher, Politiker, um sein Werk voranzubringen. Und will sie bringen über dies Land und über seine Bewohner und über alle Völker ringsum, und will an ihnen den Bann vollstrecken und sie zum Bild des Entsetzens und zum Spott und zur ewigen Wüste machen, und will wegnehmen alle fröhlichen Gesang, die Stimme des Bräutigams und der Braut, das Geräusch der Mühle und das Licht der Lampe, sodass dies ganze Land wüst und zerstört liegen soll. Und diese Völker sollen dem König von Babel dienen 70 Jahre lang. Und so kam es. 606 vor Christus eroberte Nebukadnezar Jerusalem. Jerusalem fiel, wie Gott es vorhergesagt hatte. Kurze Zeit später, ungefähr 14 Jahre später, wurde der Tempel zerstört. Nebukadnezar ließ alle Geräte aus dem Tempel nach Babel transportieren und er dort aufstellen oder beziehungsweise lagern, und auch ein Großteil der Bevölkerung von Jerusalem wurden nach Babylon verschleppt. Und wir sprechen hier von der babylonischen Gefangenschaft, die hier beginnt. Die babylonische Gefangenschaft, die Deportation, der begann in Wellen, es war nicht alles auf einmal, begann 606 vor Christus, kam dann 597 die nächste Welle, und er ließ immer wieder Leute kommen. Unter diesen Leuten waren auch Leute wie Hesekiel und Daniel. Zwei Propheten, die ja in der Bibel auch ihre prophetischen Schriften haben wir ja, von Hesekiel und Daniel. Und mit Daniel werden wir uns noch sehr ausführlich gleich beschäftigen müssen. Aber zugleich hat Gott dem Volk Israel auch wieder eine Tür aufgetan. Er hat sie nicht einfach in die Verbannung geschickt, sondern er hat ihnen auch eine Hoffnung gegeben. Und ich finde, das ist auch wieder so etwas Wunderbares. Gott straft zwar, Gott bringt sie zwar zur Raison, aber er lässt sie nicht einfach sausen, sondern er gibt ihnen eine Perspektive für ihre Zukunft. Und diese Völker sollen dem König von Babel dienen 70 Jahre lang. Und Jeremia prophezeit dann noch weiter, Vers 12, wenn aber die 70 Jahre um sind, will ich heimsuchen den König von Babel und jenes Volk, spricht der Herr, um ihrer Missetat willen, dazu das Land der Chaldäer, und will es zur ewigen Wüste machen. Gott sagt ihnen, danach, nach 70 Jahren, werdet ihr wieder zurückkommen. 70 Jahre wird eure gefangen. 70 Jahre gebe ich euch sozusagen als eine Zeit, wo ihr euch besinnen könnt auf mich. Und dann bringe ich euch wieder zurück in dieses Land. Und gleichzeitig sagt er, und dann will ich die Missetat des Nebukadnezar bzw. der Babylonier heimsuchen. Die eigentlich verwendet als Werkzeug, sagt er, aber das ist nicht in Ordnung. Und die Frage, die sich daraus stellt, ist, war das jetzt eine Strafe Gottes, was er ihnen auferlegte, oder war es die Konsequenz ihres Ungehorsams? Wo ist der Unterschied zwischen einer Strafe und zwischen einer Konsequenz? Wer glaubt, wer kann da eine Antwort darauf geben? Bitte?
Selbstverschuldet.
Aus der Strafe die Konsequenz ziehen. Aha. Okay. Genau. Ist das dann eine Strafe?
Nein.
Nein, das ist die Folge davon. Ja, genau, ja. Ein einfaches Beispiel. Einer ist ein schwerer Alkoholiker. Ja? Nicht gläubig, schwerer Alkoholiker. Wird gläubig. Und er lebt in seiner Bekehrung oder lebt in der Folge eine Befreiung von seiner Alkoholsucht und wird plötzlich frei vom Alkohol. Aber seine Leber hat in den Jahren davor so einen Schaden erlitten, dass sie so hart ist wie ein Kieselstein. Und er wird Zeit seines Lebens wahrscheinlich mit dieser Leber weiter leben müssen und Leberprobleme haben. Versteht ihr den Unterschied? Das ist die Konsequenz. Die Sucht ist weg und er ist befreit, aber die Konsequenz bleibt. Und genau, denke ich, so muss man auch das einordnen. Gott ist nicht ein strafender Gott, sondern Gott sagt, die Konsequenz eurer Handlungen, die werdet ihr tragen, die nehme ich euch nicht weg. Ich vergebe euch, aber die Konsequenzen bleiben. Ich finde, das ist eine unglaublich wichtige Erkenntnis, die wir auch aus dieser Geschichte einfach herausnehmen dürfen. Gut. Wir schauen, dass wir weiterkommen. Wir haben noch sehr viel. Wir kommen zu Teil 5. Die babylonische Gefangenschaft und bis zum Bau des zweiten Tempels. Denn mit der Deportation der Juden aus Jerusalem schloss sich ja ein Kreis. Wenn wir noch einmal die Geschichte zurücksehen, Abraham vor 1000 Jahren kam aus Ur in Chaldea, und das liegt nicht weit von Babel weg, aus einem heidnischen Gebiet. Wir haben am Anfang gesehen, Ur war das Zentrum des Gottes Nanno, des Mondgottes, und er kommt und Abraham kommt von dort. Und jetzt ist dieses Volk wieder dort. Genau dort, wo sie waren. Sie kehrten wieder dorthin zurück, also die Nachkommen Abrahams kehrten wieder dorthin zurück, wo sie, ich würde sagen, geistlich eigentlich schon sehr lange waren, indem sie Gott ungehorsam waren. Aber wie heilsam so eine Fremde dann auch sein kann und wie heilsam es für die Leute war, zeigt uns Psalm 137, dieser schöne Psalm, wo es heißt, an den Wassern zu Babel saßen wir und weinten. Wenn wir an Zion dachten, unsere Harfen hängten wir an die Weiden dort im Lande. Denn die uns gefangen hielten, hießen uns dort singen und in unserem Heulen fröhlich sein. Singt uns ein Lied von Zion. Wie könnten wir des Herrn Lied singen im fremden Lande? Vergesse ich dich, Jerusalem, so verdorrt meine Rechte. Über die Zeit in dieser Gefangenschaft kam wieder dieses Verlangen nach Gott. Auch, denke ich, da liegt etwas drin. Wir denken oft, oh, mir geht's doch so gut und Gott ist bei mir. Und dann schickt uns Gott plötzlich irgendeine ganz schwierige Zeit. Ein schwieriger Umstand. In der Familie, mit eigener Gesundheit oder was. Und wir fragen uns, warum? Und oft ist es nichts anderes wie ein Weckruf, wo Gott sagt, du hast mich eigentlich in dieser Zeit, wo du auf Rosen oder auf Wolken gewandert bist, total vergessen, weil du hast gesagt, danke Herr, mir geht's eh so super. Und jetzt führe ich dich dorthin, wo du wieder erkennen musst, du brauchst mich. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, als ich vor einigen Jahren wirklich schwer krank war und in dieser Zeit, ich bin so dankbar für diese Zeit, wieder ganz eine neue Beziehung zu Gott gewonnen habe, wo Gott gesagt hat, ich bin dein Herr, ich bin dein Heiler, ich bin der dich hält, vergiss mich nicht. Oft ist es so, und jemand hat einmal gesagt, das meiste, was wir im Leben lernen, oder das, was wir am meisten lernen, ist nicht in den guten Zeiten, sondern in den schlechten Zeiten. Und ich denke, das ist auch hier, was für Jerusalem galt. Nun, ich will euch nicht mit Jahreszahlen und so weiter langweilen. Gottes Verheißung, dass auch Babylon fallen würde, bewahrheitete sich 539 vor Christus. 539 vor Christus wurde nämlich Babylon von den Persern erobert. Die Perser waren das Nachfolgevolk von nach den Persern. Die Bibel schildert uns das im Buch Daniel. Ich habe einmal über Daniel ein Seminar gehalten vor ein paar Jahren. Einige werden sich vielleicht noch daran erinnern. Vielleicht habe ich mal die Gelegenheit, das zu wiederholen, denn dort wird uns genau diese Geschichte berichtet. Aber ihr kennt sie vielleicht. Ihr kennt vielleicht diese Ballade von Heinrich Heine, von Belsatzar. Denn das passierte da an diesem Abend oder in dieser Nacht, als das babylonische Reich unterging und die Perser das Reich übernahmen. Vielleicht hat es jemand auswendig lernen müssen mal in der Schule. Die Mitternacht zog näher schon, in stummer Ruhe lag Babylon. Nur oben in des Königs Schloss, da flackert's, da lärmt des Königs Tross. Und sie an weißer Wand, da kam's hervor wie Menschenhand. Und schrieb an weißer Wand Buchstaben von Feuer und schrieb und schwand. Der König Stirnblicks da saß mit schlotternden Knien und totenblass. Die Magier kamen, doch keiner verstand zu deuten die Flammenschrift an der Wand. Belsatzar ward aber in derselben Nacht von seinen Knechten umgebracht. Heinrich Heine. Nicht ganz historisch, nicht ganz okay, aber sehr gut. Schöne Ballade. Auf jeden Fall stimmt es. Der Perserkönig Kyrus übernahm die Macht, teilte sie mit den Medern. Perser und Meder waren mehr oder weniger so Geschwister. Und der Mederkönig war Darius und der Kyros. Deshalb sage ich das, weil ihr in der Bibel manchmal hört, Darius sagte das und dann Kyros sagte das. Esra, zum Beispiel im Buch Esra, ist von Kyros die Rede. In Daniel ist wieder von Darius die Rede. Das sind zwei Könige, die praktisch nebeneinander regiert haben. Unter diesen Weggeführten, habe ich schon gesagt, war auch der Daniel. Und mit diesem Mann Daniel werden wir uns jetzt in der Folge beschäftigen müssen. Er ist ja als junger Mann nach Babylon verschleppt worden und kam dort an den Hof des König Nebukadnezar. Nebukadnezar war ein menschlich gesehen sehr kluger Politiker. Er hat nämlich das gemacht, was unsere Politiker heute auch in der Flüchtlingskrise immer davon reden. Sie sagen, die Flüchtlinge können ruhig kommen, wir werden sie integrieren. Ja? Was heißt integrieren? Wir werden ihnen die Sprache beibringen, wir werden ihnen unsere Gewohnheiten und unsere Sitten zeigen und unsere Gesetze werden wir ihnen beibringen und sie müssen sich daran halten und das machen sowieso, das dauert höchstens eine Woche, dann sind sie alle integriert. Schmoren! Das wird nicht funktionieren. Es hat bei Daniel nicht funktioniert. Von Daniel wird berichtet, dass er seit seines Lebens, immer noch ein Israelit durch und durch war. Der König Nebukadnezar hat das Beste für sie versucht. Sie haben die Sprache gelernt, sie kamen auf die beste Schule, auf die Universität, die es damals gab. Und Babel war damals die Universitätsstadt in der damaligen Welt und die Babylonier waren bekannt für ihre Astrologie und für die Astronomie. Beides waren sie hervorragend. Geometrie. Wir haben heute noch viele Dinge, die aus der damaligen Zeit stammen, was die erkannt haben. Und trotzdem blieb Daniel standhaft. Er blieb standhaft. Von ihm wird zum Beispiel gesagt, dass er ein Obergemach hatte mit einem offenen Fenster nach Jerusalem. Und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Und er war es auch, der beim Studium der Schriften des Jeremias auf die Verheißung Gottes durch Jeremia stieß. Also das erste Mal, er betete und hatte seinen Blick immer auf Jerusalem. Dieser Blick auf Jerusalem bedeutete für ihn dieser Blick in die Hoffnung der Zukunft. Jerusalem war für ihn noch immer die Zukunft. Dorthin werden wir eines Tages wieder kommen. Und beim Studium des Buches Jeremia kam er auf diese Stelle, die wir vorher gelesen haben. 70 Jahre wird die Gefangenschaft dauern. Und dann wird das Volk wieder zurückkommen. Und dann heißt es, im ersten Jahr des Darius, da haben wir den Darius, aus dem Stamm der Meder, in diesem ersten Jahr einer Herrschaft achtete ich, Daniel, in den Büchern auf die Zahl der Jahre, von denen der Herr geredet hatte zum Propheten Jeremia, dass nämlich Jerusalem 70 Jahre wüst liegen sollten. Und dann heißt es, und Daniel betete zu Gott und bat Gott, dass er doch diese Verheißung endlich wahrmachen würde. Und tatsächlich, und ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen unter Fasten und in Sack und Asche. Und dann in 2. Chronik 36, 22 bis 23 heißt es, im ersten Jahr des Kyros, da haben wir jetzt den Kyros, ja, Darius, Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit erfüllt würde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias, den Geist des Kyros, des Königs von Persien, das er in seinem ganzen Königreich verkündigen ließ. So spricht Kyros, der König der Perser. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen zu Jerusalem in Juda. Wer nun unter euch von seinem Volk ist, mit dem sei der Herr sein Gott und er ziehe hinauf. 606 vor Christus begann die babylonische Gefangenschaft und sie dauerte bis 539 vor Christus, fast genau 70 Jahre. Die Rückkehr begann dann sehr zögerlich, wie uns berichtet wird. Es waren in den ersten 3 Jahren nur wenige, die zurückgingen. Einer der ersten war Esra, der Prophet Esra. Und unter ihm begann ganz zögerlich der Aufbau des Tempels. Tempel war eigentlich gar keine Rede, es war eigentlich nur ein Altar, den er aufbaute. Das können wir in Esra 1, 1 bis 7 lesen. Der Prophet Haggai, der ja auch zu der Zeit lebte, der beklagt das, dass die Leute zwar ihre Häuser schon gebaut haben, aber der Tempel noch immer nicht richtig steht. Und dann begann der Tempelbau doch. Der zweite Tempel wurde gebaut. Aber der zweite Tempel war sehr armselig. Der war in keinem Vergleich zu dem Tempel, den Salomo gebaut hatte. Man hatte einfach den Reichtum nicht mehr. Man hatte das nicht mehr. Aber immerhin, der Tempel stand. Und erst als dann Jahre später, nämlich 445 vor Christus, der Nehemia, als Nehemia zurückkam. Nehemia war auch einer der Entführten, die also in damals war der Königssitz nicht mehr in Babylon, sondern die Perser verlegten den nach Susa. Und dort in Susa war er der Mundschenk des Königs. Und er, da müsst ihr in Nehemia nachlesen, und er bekam vom König den Auftrag, nach Jerusalem zu gehen und dafür zu sorgen, dass die Mauern von Jerusalem wieder gebaut werden. Und das geschah auch. Und er kam also zurück. Und damit begann jetzt langsam der Aufbau wieder von Jerusalem. Jerusalem begann wieder zu bauen und die Stadt. Und die Leute kamen dann zurück. Es wird dann erzählt, dass dann in der Folge ungefähr 200.000 von Babylon zurückgegangen. Nicht alle sind zurückgegangen, das muss man auch sagen. Es sind viele noch in Babylon geblieben. Die haben sich wahrscheinlich dort einen Wohlstand erarbeitet und haben gesagt, na, den lassen wir nicht. In Jerusalem fangen wir wieder beim Punkt Null an. Ne? Aber die ärmere Bevölkerung ist zurückgeblieben. Und jetzt ist die Frage, was geschah jetzt nach diesem Exil mit Jerusalem? Was passierte jetzt nach? Und jetzt kommen wir zu Daniel. Jetzt müssen wir uns ein bisschen mit Daniel beschäftigen. Ob Daniel nämlich selbst nach Jerusalem zurückgekommen ist, wird uns nicht gesagt. Es ist äußerst zweifelhaft, dass er es schaffte, denn er war damals bereits ein Mann von weit über 80 Jahre. Wenn wir denken, 70 Jahre war die Gefangenschaft und er war schon vorher dort. Aber Gott belohnte seine Treue in einer ganz besonderen Weise. Gott zeigte ihm nämlich in einer großartigen, wenn auch erschreckenden Prophetie die weitere Geschichte des Volkes Israel nach der Rückkehr nach Jerusalem. Aber er bekam sie. Irgendwie erinnert es mich an Simeon im Neuen Testament. Wenn ihr euch erinnert, Simeon, der in den Tempel kommt und das neugeborene Kind von Maria sieht, Jesus sieht, und der dann sagt: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden sterben, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Ehre deines Volkes. Nun, Simeon hat es gesehen und Simeon sah auch die ganze Brandbreite. Daniel wahrscheinlich nicht, aber Daniel hatte zumindest einen Blick in die Zukunft. Und damit beschäftigen wir uns. Und da müsst ihr euch jetzt fest anschnallen, weil jetzt wird's sehr kompliziert. Jetzt wird's sehr kompliziert. Während nämlich Daniel noch betete zu Gott und bat, dass er doch seine Prophezeiung wahrmachen würde, geschah etwas. Eben als ich noch so redete in meinem Gebet, da flog der Mann Gabriel, das ist der Engel Gabriel, der kommt vorher schon vor im Daniel, den ich zuvor im Gesicht gesehen hatte, um die Zeit des Abendopfers dicht an mich heran, und er unterwies mich und redete mit mir und sprach: Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich zum rechten Verständnis zu helfen. Denn als du anfingst zu beten, erging ein Wort, und ich komme, um dir's kundzutun, denn du bist von Gott geliebt. So merke nun auf das Wort, das du im Gesicht verstehst. Was für eine gewaltige Ermutigung, nicht? Erstens einmal finde ich es großartig, dass der Daniel, während er noch betet, heißt es, und während du betest, erging dieses Wort. Das heißt, das Gebet des Daniels setzte was in Bewegung. Ja? Er ist nicht einmal dazu gekommen, Amen zu sagen. Und Gott hat schon gesagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt. Nicht, weil Gott darauf vergessen hatte, sondern Gott wartete darauf, dass ihn jemand erinnerte daran. Das ist der Unterschied. Und da sehen wir, welche Macht Gebet haben kann. Wir können mit unseren Gebeten Berge versetzen. Naja, Berge wollen wir ja gar nicht versetzen. Wer will schon den Schöckel versetzen? Aber wir können Mauern umreißen mit unseren Gebeten. Am Sonntag haben wir gehört, nicht? Mit unserem Gott können wir über Mauern springen. Großartig. Gottes Gebet bringt sehr viel. Und jetzt, ja, wir können also auch daran lernen, wie wir für unsere Regierenden, für unsere Politiker beten können und beten sollen. Ob das der Bundespräsident ist oder der neue Bundeskanzler oder was auch immer. Es ist uns aufgetragen, für unsere Obrigkeit zu beten. Vergessen wir das nicht. Das hat Gott uns aufgetragen. So, und jetzt kommt diese Prophezeiung. Und jetzt wird es sehr schwierig. Aber ihr werdet es schaffen, vor dem Mittagessen. Der Engel Gabriel sagt dem Daniel Folgendes: 70 Wochen sind verhängt über dein Volk und über deine heilige Stadt, dann wird dem Frevel ein Ende gemacht und die Sünde abgetan und die Schuld gesühnt, und es wird ewige Gerechtigkeit gebracht und Gesicht und Weissagung erfüllt und das Allerheiligste gesalbt werden. 70 Wochen, na 70 Wochen, das ist keine lange Zeit. Das ist auch nicht damit gemeint, denn im Hebräischen heißen diese 70 Wochen Shavua. Shavua heißt eigentlich Jahrwochen. Und das ist eine Maßzahl, eine Zahl, wie man Jahre gemessen hat. Jede Woche entspricht 7 Jahre. Ja? Also jedes Jahr, jede Woche von jeder Woche, von der wir dann hören werden, entspricht einem Zeitraum von 7 Jahren. Also 70 mal 7 wären 490 Jahre. Aber lass mal das einmal. 70 Jahre sind verhängt über dein Volk und über deine heilige Stadt. Dann wird dem Frevel ein Ende gemacht und die Sünde abgetan und die Schuld gesühnt. Und es wird ewige Gerechtigkeit gebracht und Weisungen gefüllt und das Allerheiligste gesalbt werden. Hier haben wir dieses Wort, erst einmal dieses Wort dann und dann ewig. Nun, ewig heißt für immer. Für immer wird das Allerheiligste gesalbt sein. Nun, das heißt, es wird nie wieder zerstört sein. Das stimmt nicht ganz, wenn wir die Geschichte anschauen. Wir werden dann gleich sehen, was damit gemeint ist. Es spricht zumindest über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Eine Zeit der Vollendung. Es spricht eigentlich davon, und das nehmen wir jetzt voraus, es spricht dieser Vers schon vom Ende der Zeiten, von der Endzeit. Dieses Dann, davor liegt noch eine sehr lange Zeit. Aber wir kommen langsam dorthin. Vers 25. So wisse nun und gib Acht. Von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es 7 Wochen. Das ist die erste Etappe, die der Engel dem Daniel gibt. Die Frage ist einmal, mit welchem Jahr beginnt er zu zählen? Nun, es heißt hier, wenn als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden. Wann erging dieses Wort, dass Jerusalem wieder aufgebaut wurde? Ungefähr um das Jahr 450 vor Christus. Ungefähr, ich sage das mit Vorsicht, aber ungefähr um diese Zeit kam dieses Edikt, kam dieser Auftrag, Jerusalem wird wieder aufgebaut werden, soll wieder aufgebaut. Es waren 5 Jahre, ehe Nehemia nach Jerusalem kam und den Mauerbau vollendete. Also 5 Jahre später kam dann erst der Nehemia. Und dann heißt es, von dem Tage an, von dem Tage an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es 7 Wochen. Jetzt haben wir gesagt, eine Woche sind 7 Jahre. Ne? 7 Wochen sind dann 49 Jahre. Das heißt, wenn wir beim Jahr 450, ich zeige euch das dann gleich noch in einer Grafik, 450 beginnen, haben wir die erste Etappe nach 49 Jahren dazu. Wir sind beim Jahr 401. Ja? Wir müssen ja zurückzählen. 450 minus die 49 sind wir beim Jahr 401. Da wird ein Fürst kommen, heißt es, ein Gesalbter. Da müssen wir gleich einmal sagen, wir wissen nicht, wer damit gemeint ist. Es wird uns nicht gesagt, wer dieser Fürst ist, der nach dem Wiederaufbau des Tempels oder Jerusalems dann gekommen ist. Manche meinen, dass es ein Nachfolger des letzten Königs Zedekia war. Lassen wir das offen, das ist auch nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, was danach geschah. Und 62 Wochen lang wird es wieder aufgebaut sein mit Plätzen und Gräben, wiewohl in kummervoller Zeit. Also nach der Zeit wird es 62 Wochen lang wieder aufgebaut sein mit Plätzen und Gräben, wiewohl in kummervoller Zeit. 62 Wochen mal 7, wo sind die Kopfrechner? 62 mal 7 sind 434 und die 7 Jahre und die 49 Jahre dazu? Die 49 Jahre dazu? 483 Jahre, genau. 483 Jahre und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden, da kommen wir gleich dazu. Und das Volk eines Fürsten wird kommen. So, ich habe es versucht in einer Grafik zusammenzustellen. Wir gehen nochmal zurück zu dieser Folie. 450 vor Christus begann der Tempelbau. So wisse nun und gib Acht von der Zeit an, als das Wort ausging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden, bis ein Gesalbter kommt, sind es 7 Wochen. Also 7 Wochen, das sind 49 Jahre. Ja? Das war diese erste Etappe. Dann sind wir beim Jahr 401 nach 49 Jahren, von 450 weiter. Ich habe ein Fragezeichen gemacht, weil wir nicht wissen, wer dieser Fürst war. Und 62 Wochen lang wird es wieder aufgebaut sein, mit Plätzen und Gräben, wiewohl in kummervoller Zeit. 62 Wochen, Jahrwochen sind 434 Jahre. Die 49 dazu. Dann kommen wir, wenn wir das zusammenrechnen, von 450 kommen wir in das Jahr 33 nach Christus. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und nicht mehr sein. Dieser Gesalbte ist ganz offensichtlich also Christus. Und dann heißt es, und danach wird dann das Heiligtum zerstört werden. Und das war 70 nach Christus, als die Römer den Tempel zerstörten. Wenn wir jetzt zurückgehen und den ersten Vers gelesen haben, uns erinnern, wo es heißt, und es wird ewige Gerechtigkeit gebracht und das Allerheiligste wird gesalbt werden auf ewig, dann kann das nicht ganz zusammenpassen. Das heißt, es muss noch von einer Zeit sein, die noch weit vor uns liegt, die noch weiter vor uns liegt. Aber bleiben wir einmal bei dieser Zeit. Und das Volk wird einen Fürst und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören. Das war also der Tempel. Gesamt sind es also 69 Jahrwochen. 69 Jahrwochen sind 483 Jahre. Und wenn wir von 450 weiterrechnen, zuerst die 49, dann die 434, kommen wir genau zur Kreuzigung Jesu hin im Jahr 33. Es ist nicht so wichtig, aber es ist interessant, nicht wahr? Es ist nicht so wichtig, aber es ist wieder eine Bestätigung, wie exakt eigentlich das Wort Gottes ist, wie man sich darauf verlassen kann. Und tatsächlich waren ja die nächsten Jahre nachdem der Tempel gebaut war, also diese Zeit nach dem Exil, eine sehr kummervolle Zeit. So wie es heißt, 62 Wochen lang wird es zwar wieder aufgebaut sein mit Plätzen und Gräben, wiewohl in kummervoller Zeit. Es gab dazwischen unglaublich viele Ereignisse. 33 vor Christus besiegte Alexander der Große die Perser. Das nächste Reich kam, also die Griechen kamen. Die Griechen überrannten auch Juda und Jerusalem. Sie kamen unter griechischer Herrschaft. Die Griechen gaben den Juden zwar völlige Religionsfreiheit und erlaubten ihnen auch weiterhin den Tempeldienst, bis dann einer dieser Nachfolger des Alexander kam, nämlich der Antiochus der Vierte, dieser Erleuchtete, wie er sich selbst nannte, der Epiphanes, der Furchtbares im Tempel anrichtete. Eine Schreckensherrschaft hat er ausgeübt. Er hat im Tempel Gräueltaten verbracht. Er hat dort nicht nur die Priester schlachten lassen, umbringen lassen, sondern er hat Schweine am Altar geopfert und solche Dinge. Also das Furchtbarste, was überhaupt für die Juden hätte passieren können, hat dieser Mann angerichtet. Und es kam zu einem Aufstand. 164 kam es zum sogenannten Makkabäer-Aufstand. Das ist alles Geschichte. Und dann kamen die Römer. Und die Römer wieder belagerten Juda und Israel. Es war zwar okay für die Leute, die dort wohnten, aber es war immerhin eine sehr bedrückende Zeit. Denn die Steuern waren sehr hoch und wir wissen, sie schrien und hofften, dass der Messias kommen würde und sie befreien würde vom Joch der Römer. Jesus wurde ja hineinprojiziert in diesen erwarteten Messias. Er hat es nicht gemacht, jedenfalls nicht so gemacht, wie sie es erwartet haben. Und hat ja Mitgrund, dass sie ihn dann gekreuzigt haben. Also es war wirklich eine schreckliche Zeit bis zu der Zeit hin. Und vor allem die Juden wurden nach 70 nach Christus aus Jerusalem vertrieben. Über die ganze Welt wurden sie vertrieben. In Vers 26 heißt es, und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und dann heißt es, und dann kommt das Ende durch eine Flut. Und wir wissen, 70 nach Christus ist der Tempel zerstört worden unter dem Feldherrn Titus, der dann später der Kaiser Titus war, der römische Kaiser Titus war. Und mit der Zerstörung des Tempels, des zweiten Tempels, hört eine gewaltige Epoche für das Volk Israel auf, nämlich die Zeit des Opfers. Die Zeit des Opfers hört auf. Und wenn wir das im Überblick uns einmal anschauen, 1600 vor Christus, als der Tempel gebaut wurde, bis zum Jahr 70 nach Christus hat es Opfer gegeben, mit Ausnahme der 70 Jahre babylonischer Gefangenschaft. Nach 70 nach Christus bis heute gibt es keine Opfer mehr. Und der Wendepunkt war die Verwerfung des Messias im ersten Jahrhundert nach Christus. Mit Jesu Tod hörten auch die Opfer auf. Und dabei hat sich das Wort des Propheten, der immer wieder auf diesen kommenden Messias hinwies, eigentlich erfüllt. Und Johannes fasst ja diese tragische Entscheidung im Prolog seines Evangeliums zusammen, wo es heißt, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und in Lukas 13 weint Jesus über Jerusalem, 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 die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken und unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt. Seht, euer Haus soll euch verwüstet zurückgelassen werden. Und eigentlich erfüllte sich damit, was Mose schon lang vorher verkündet hatte. Ich will eure Städte wüst machen und eure Heiligtümer verheeren und will den lieblichen Geruch eurer Opfer nicht mehr riechen. So will ich das Land wüst machen, dass eure Feinde darin wohnen werden, sich davon entsetzen. Euch aber will ich unter die Völker zerstreuen und mit gezücktem Schwert hinter euch her sein, dass euer Land soll wüst sein und eure Städte zerstört. Und Daniel sagt, aber bis zum Ende wird es Krieg geben und Verwüstung, die längst beschlossen ist. Der nächste Abschnitt wäre jetzt die Zeit nach Christi Kreuzigung bis zur Neuzeit, bis heute. Aber ich denke, das heben wir uns für den Nachmittag auf. Das heben wir uns für den Nachmittag auf. Am Nachmittag werden wir uns dann die Zeit anschauen, da wird es dann spannend, die Zeit von der Kreuzigung Jesu, vom Tod Jesu bis heute. Und dann in einem zweiten Abschnitt wollen wir noch einen Blick machen, die Zeit von heute bis zum jüngsten Tag. Welche Rolle spielt Jerusalem in dieser Zeit noch? Also noch zwei Abschnitte für den Nachmittag, die etwas länger sein werden, aber trotzdem nicht weniger spannend, hoffe ich zumindest. So, jetzt wünsche ich euch, wir sind gut im Rennen. Gibt's Fragen? Vielleicht, wenn noch jemand Fragen hat, jetzt haben wir noch eine Viertelstunde. Möchte jemand noch schnell eine Frage stellen?
Also das Opfern ist ja auch klar.
Ja.
Aber die Juden, ich meine, die